Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Folge, wie viel man eigentlich in 6 Monaten Recruiting-Transformation erreichen kann, wenn man wirklich, wirklich Gas gibt. Zusammen mit meinen Gästen Alexander Kolke und Julia Betz vom Eisenbahnunternehmen Averio. Weiter geht's. Herzlich willkommen bei Kopfgefühl Recruiting, dein Podcast um Personalmarketing, Personalauswahl und Onboarding einfach besser zu machen. Ja, wo du das sagst mit dem Thema, du hast dich freiwillig gemeldet. Ein Punkt am Anfang von dem Mandat und der Zeit bei euch war ja, dass ich quasi diverse Sonderthemen zu verteilen hatte. Reporting und Kennzahlen, Bewerbermanagementsystem, was haben wir noch? Eignungsdiagnostik. Mhm. Ne, und noch so einige. Und wo quasi sich jeder was rauspicken konnte, was ihm oder ihr gut gefallen hat. Und das war dann ihr Kompetenzfeld. Ne? Und da musste man sich dann schon ganz gut reinfuchsen. Was ist denn eure Meinung, wie sich die Wahrnehmung von Recruiting und Personalmarketing durch die Fachbereiche geändert hat in den ersten Monaten?
Ich meine, dass wir in den ersten Monaten an Sichtbarkeit gewonnen haben. Man hat angefangen, den Bereich separat zu sehen und separat wahrzunehmen, weil davor war das halt alles AR. Wir gehören ja trotzdem zu HR, also so ist es nicht. Aber man hat das quasi die Leistungen angefangen zu sehen, zu separiert zu betrachten und aber auch anzuerkennen, weil die Gespräche, die wir hatten, sei es mit den Schnittstellen, um da quasi die Prozesse glatt zu ziehen, haben halt auch die Sichtbarkeit erhöht, haben dazu geführt, dass die Schnittstellenzusammenarbeit deutlich besser geworden ist. Und das Ganze wurde dann zielführend sogar dann unterstrichen mit den entsprechenden Erfolgen. Die Kurse wurden zunehmend voller, so dass halt die Daseinsberechtigung von Recruiting im Unternehmen als separater Art rasant gewachsen ist mit eigentlich jedem Monat.
Mhm. Also vielleicht auch da noch ganz kurz ergänzen. Ich sehe es genauso wie Alex, was ich aber auch einen sehr wichtigen Punkt in diesem ganzen Prozedere, dieses Recruiting irgendwie darzustellen, zu präsentieren, sehe ich eben auch eine starke Führungskraft, die die ganzen Themen, die das Team mitnimmt oder auffängt, mit zu den anderen Führungskräften trägt, ja, ins Management, zur Geschäftsführung, weil natürlich sieht ein Geschäftsführer, ein CEO nicht jeden Tag, wie viele Menschen rekrutiert werden, was das Team alles leistet. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Führungskraft das nach außen tragen muss, weil das ist die Aufgabe, ja. Und ohne eine starke Führungskraft kann ein Team noch so toll performen. Wenn es nicht wahrgenommen wird von Schnittstellen, ist es hinfällig. Und also ich glaube, das war auch schon sehr, sehr wichtig, dass du auch in Management-Meetings gegangen bist, in diverse Runden zu allen möglichen Themen, um ja, Bulimie, Sales zu betreiben im Prinzip für uns und das, was wir tun.
Ja, das war ja auch eine Ausnahmesituation bei Go Ahead, dass Recruiting im Prinzip aus HR abgekoppelt wurde, ne, und auf die gleiche organisatorische Stufe gehoben wurde, was dazu geführt hat, dass sozusagen immer die Leiterin HR im Management-Meeting war und ich auch noch parallel dazu. Das ist dann später wieder rückgängig gemacht worden, als sozusagen die Transformation kein Projekt mehr war, sondern wieder im Regelbusiness angekommen war. Aber am Anfang war das eine sehr, sehr spannende Situation, die ich selber so auch noch nie hatte. Und das hat natürlich auch zwangsläufig dazu geführt, dass Recruiting nochmal deutlich sichtbarer wurde, weil es eben nicht ein Teil von HR war, sondern gleichberechtigt zu HR seine Themen dann in den Meetings vorbringen konnte.
Ich glaube, also man kann schon sagen, dass du oder auch wir eine sehr privilegierte Ausgangssituation hatten, was das Unternehmen betrifft und auch die Gegebenheiten, die geschaffen wurden, dass alles so wird, wie es wird. Also ich denke, dass vielleicht hören sich das ein paar an und denken sich jetzt, ja, bei uns no, funktioniert nicht, ja, wird niemals funktionieren, dass das irgendwie so läuft. Also ich glaube, dass da sollten wir uns glücklich schätzen, dass das so von oben herab aufgelebt wurde, dass sich das so entwickeln konnte.
Aber das war ja nackte Verzweiflung.
Ja.
Ne, das muss man ja auch sagen.
Ja, das stimmt wohl.
Nackte Verzweiflung und gleichzeitig dann aber auch ein CEO und eine Leiterin HR, die gesagt haben, die anerkannt haben, sie kriegen das so nicht mehr hin. Und die gesagt haben, es muss sich grundlegend was ändern im Recruiting, sonst fahren wir an die Wand. Und das dann aber auch wirklich positiv gesehen aus der Hand gegeben haben und nicht die ganze Zeit gesagt haben, ja, das geht aber nicht. Und das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ob das eine gute Idee ist. Und naja, also das war wirklich in der Art und Weise, wie du sagst, privilegiert. Ne?
Ja.
Was auf alle Fälle, glaube ich, auch ganz wichtig war, im Bereich Fachbereiche auf die eigene Seite holen, waren unter anderem dann Interviewtrainings. Das mache ich ja grundsätzlich immer ganz gerne in Projekten, dass man Interviewtrainings macht für HR, für Recruiting, da aber auch dann die Hiring Manager mit reinzieht und denen das anbietet, damit die auf der einen Seite selbstständig auch im Notfall oder je nachdem, was der Prozess sagt, selbstständig Gespräche sinnvoll führen können und auf der anderen Seite aber auch durch die Trainings verstehen, was macht denn Recruiting überhaupt? Na, also offensichtlich kann es dann vielleicht doch nicht jeder oder es steckt doch viel mehr dahinter, als einfach nur locker in einem Raum zu sitzen und dann mit einem Bewerber oder einer Bewerberin ein Gespräch zu führen, sondern da ist sozusagen dann schon doch einiges an Kompetenz dahinter. Und gleichzeitig ist natürlich super wichtig, dass Recruiting diese Kompetenz aufbaut, ne, damit man sich da auch klar abheben kann natürlich von einem Fachbereich, dessen Hauptkompetenz sicher nicht die Einstellung sein muss. Alex, du hattest ja vorhin schon das Thema Prozesse genannt. Also eins der wichtigsten Bausteine am Anfang von Projekten, finde ich, ist ja immer, sich die Recruiting-Prozesse anzuschauen und die Systeme. Das muss ja zueinander passen, das muss ja richtig abgebildet werden. Und es muss vor allem dann ja auch Ziele auch erfüllen, also zum Beispiel korrekte Messungen, aber natürlich auch das Primärziel der Einstellung etc. Was ist dir denn noch in Erinnerung, was sich so in den ersten Monaten getan hat zum Thema Prozesse und Systeme?
Einerseits, dass wir angefangen haben, Personio. Personio ist unser Bewerbermanagementsystem, das quasi nochmal dazu gesagt oder vorweggegriffen, dass wir angefangen haben, Personio zielgerichteter zu nutzen. Ursprünglich gab es in Personio bereits quasi die Recruiting-Kategorien und erste Phasen, die recht übersichtlich waren, so wie man sich das eventuell als Fachbereich quasi vorstellt. Ja, da ist ein Bewerbungseingang, da ist dann irgendwann einmal ein Vorstellungsgespräch und irgendwann wird der Kandidat eingeladen. Und das waren dann die ersten Schritte, die wir dann gegangen sind, dass wir uns genau diesen Prozess angeschaut haben und die einzelnen Phasen, die die Recruiter und Recruiterinnen bei uns in den Teams bearbeiten, dann auch tatsächlich definiert haben. Inklusive mit Durchlaufzeiten in dem Sinne, wie lange sollte optimalerweise ein Bewerber in welcher Phase denn verweilen. Jetzt als Beispiel Screening, also wir bekommen eine Bewerbung. Wir haben dann definiert, dass innerhalb von 48 Stunden auch tatsächlich eine Rückmeldung an den Kandidaten oder die Kandidatin erfolgt, unabhängig jetzt der Eingangsbestätigung, sondern eine tatsächliche Rückmeldung in Form von, wir brauchen noch Unterlagen oder deine Unterlagen sind vollständig etc. Und so geht es weiter. Und das haben wir tatsächlich für den gesamten Prozess gemacht. Und haben dann ein Tracking dahinter geschaltet, um zu sehen, stimmen denn einerseits A, unsere Annahmen überein mit der Realität, brauchen die Recruiter tatsächlich so lange für die einzelnen Phasen, wie wir es uns überlegt haben, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin sinnvollerweise in der Phase verweilen sollte. Und andererseits B, haben wir das genutzt, um Flaschenhälse zu identifizieren, um zu sagen, okay, wieso braucht der Bewerber jetzt in dieser Phase statt 7 Tagen, die wir angesetzt haben, 23. Woran liegt das? Und so sind wir tatsächlich dann wirklich Schritt für Schritt durchgegangen und haben den Prozess optimiert. Also wir haben jetzt nicht unsere Zielwerte angepasst, sondern im Gegenteil, wir haben die Zielwerte behalten und wir haben Ursachenforschung betrieben. Was steckt denn jetzt eigentlich dahinter, dass Kandidaten und Kandidatinnen so lange in bestimmten Phasen verweilen, und haben geschaut, dass wir dann diese Flaschenhälse aus dem Weg räumen. Teilweise lag es auch an Schnittstellen und anderen Abteilungen. Dann wurde mit denen über das Management, also quasi über dich und dann im Management eingesteuert, SLAs geschrieben, dass die Abteilungen dann halt auch sich nicht 3 Wochen oder Monate Zeit lassen dürfen, um ein Feedback zu geben. Denn am Ende des Tages, Time is King. Die Fachabteilung will einen Kandidaten haben und dann soll sie auch bei der Auswahl so weit unterstützen, dass es nicht an der Fachabteilung scheitert, dass uns die Kandidaten abspringen, weil es zu lange dauert.
Feedback vom Fachbereich ist ja immer ein Dauerbrenner in Unternehmen.
Ist sicherlich in jedem Unternehmen so.
Genau. Was bei euch ja nochmal spannend war, war, dass in der Auswahl von künftigen Lokführern, Querstrich-Triebfahrzeugführern, nochmal eine externe Eignungsdiagnostik stattfinden muss. Und das war ja auch, also Flaschenhals ist da ein sehr richtiger Begriff. Das war ja auch nochmal ein ganz dickes Brett. Es wurden, glaube ich, ein, zwei Anbieter, wenn überhaupt, genutzt, also vielleicht zwei, also pro Bundesland einer. Und da wurde dann aber häufig gesagt, ja, der nächste Termin ist irgendwie in 3 Wochen oder sowas. Und diese Anbieterbasis wurde ja beispielsweise auch noch mal in so einem kleinen Sonderprojekt auf sehr breite Füße gestellt, sodass man dann im Prinzip ganz schnell runtergeklackert hat. Also da gab es keine Riesenverzögerung mehr durch diese externe Eignungsdiagnostik.
Genau. Also wir hatten am Anfang tatsächlich jeweils nur einen Anbieter je Bundesland und haben nochmal um mindestens zwei Anbieter erweitert mit vielen Standorten. Mittlerweile haben die Anbieter, unsere zwei Hauptanbieter, aber ihr Angebot glücklicherweise nachgezogen. Das darf man dann halt auch positiv erwähnen. Die haben dann halt auch quasi für sich erkannt, dass sie mit 5 Terminen pro Monat bei Unternehmen, die aber 500 Leute im Jahr einstellen, nicht weit kommen werden und dann halt einfach die Kunden verprellen. Da haben sie auch nachgesteuert. Aber auch das hat Gespräche und Runden mit den Geschäftsführungen der einzelnen Tauglichkeitsanbieter als Hintergrund, bis da irgendwann einmal der Groschen gefallen ist.
Vielleicht ein Punkt abschließend, der mir noch einfällt, was wir damals vor allem in den ersten 6 Monaten gemacht haben, war ja im Grunde alles zu hinterfragen, was der Status quo war. Also, sag mal, bei manchen Sachen wie Stellenanzeigen beispielsweise, ne? Also da habe ich schon einen recht klaren Fahrplan vorgegeben. Aber bei anderen Sachen, also ich habe mich ja selber in den ersten 6 Monaten sehr stark in das Thema Eisenbahn-Business überhaupt mal reingraben müssen, weil das ja wirklich eine sehr, sehr eigene Branche ist, mit sehr, sehr eigenen Regeln, Vorgaben. Aber da wurde ja häufig grundsätzlich gesagt, das muss so und so sein, oder das gehört so, oder das sind so die Vorgaben. Und da fand ich es immer sehr spannend, nachzufragen, ja, warum ist das denn so? Das war ja auch noch teilweise durch meinen Vorgänger so ein bisschen initiiert, dass ich überhaupt am Anfang verstanden habe, dass häufig immer nur mit irgendwelchen, das muss so sein, gearbeitet wurde, aber keiner kann so wirklich identifizieren, wo kommt denn diese Vorgabe her? Und dass man da wirklich alles hinterfragt hat, also die Sinnhaftigkeit von ganz vielen Sachen, ne? Also ich weiß zum Beispiel noch das Thema, jeder, der Lokführer werden will, braucht einen Autoführerschein. Wo ich immer gesagt habe, ja, warum denn? Ja, weil er dann meinetwegen vor der ersten Schicht, bevor er überhaupt irgendwas fährt, zum Bahnhof kommen muss. Ja, und was ist, wenn er neben dem Bahnhof wohnt? Oder wenn er mit, keine Ahnung, seinem Mofa dahin fährt? Also das waren so Sachen, die konnte man einfach immer hinterfragen.
Das ist richtig. Auch zum Beispiel das Sprachzertifikat, dass man eine zu hohe Hürde gesetzt hatte an die sich Bewerbenden als gesetzlich eigentlich vorgeschrieben. Es hatte jemand sich dabei schon was gedacht, aber dass man quasi, wenn man die Hürden künstlich zu hoch setzt, diesen Hochlauf, den wir auch gebraucht haben, deutlich ausbremst. Also so weit hat man dann halt leider an dem Punkt nicht gedacht. Ich muss sagen, wir sind da auf einem sehr soliden Weg unterwegs. Also wenn ich mir die Recruiting-Zahlen ansehe, nahezu jede Meldestelle ist voll besetzt. Und ich denke, das als EVU als Aussage zu treffen, vor allem bei den Privatbahnen, ist bereits schon eine der stärksten Leistungen, die man hier sagen kann, im Fachkräftemangel mit Lokführermangel und Co. Also sagen, bei uns sind fast alle Meldestellen zu, da sind andere sehr weit davon entfernt.
Ja, ich glaube auch, dass ihr so im Bereich Eisenbahn definitiv Recruiting-Champion seid. Also mindestens unter den Top 3. Vielleicht auch besser, wer weiß. Und auch das Ganze sehr effizient fahrt. Ne? Und du hast jetzt gesagt, fast jede Meldestelle ist komplett besetzt. Dann hatten wir auch darüber gesprochen, dass ihr hoffentlich bald komplett ohne Arbeitnehmerüberlassung in dem Bereich Triebfahrzeugführer auskommt. Ne? Und das, ich sag mal, the cherry on top ist ja noch, dass ihr für andere Unternehmen der Branche rekrutiert als Serviceangebot. Ja, das sagt ja auch schon mal eine ganze Menge. So schlimm kann es nicht sein.
Man kann sagen, es könnte schlechter laufen, auf jeden Fall.
Genau.
Es war auch ein harter und steiniger Weg. Es ist nicht so, dass
Ja.
einem das zugeflogen kommt.
Aber du bist noch da, das ist doch schön.
Ich bin noch da und also was man sagen kann, ja, denke ich, also jeder, der in diesem Recruiting-Team damals gestartet ist, ist auch nach wie vor noch in diesem Unternehmen. Also irgendetwas wird es gebracht haben, die harte Schule.
Ja, das ist eh
Ja.
spannend, ne?
Ja.
Also Fluktuation ist minimal und auch der Aufbau, das muss man ja auch sagen, der Aufbau war auch minimal, wenn man sich überlegt, von 1500 Bewerbungen zu. Jetzt sind es, glaube ich, über 30.000
Jetzt sind es
und
fast
trotz.
50.000.
Ja, okay. Gut. Aber trotzdem ist sozusagen das Team nicht explodiert, sondern ihr habt es quasi
Effizienter und
geschafft, dass.
professioneller geworden, ja.
Genau,
Ja.
dass man es eben mit guten Prozessen, guten Systemeinstellungen, einem motivierten Team und so weiter, klaren Verantwortlichkeiten, dass man das alles bewältigt. Also 50.000 ist ja noch krasser. Na gut, sehr schön, sehr schön. Ja, also von daher herzlichen Glückwunsch. Das freut mich sehr, dass das noch besser läuft, als es damals schon gelaufen ist.
Den Grundstein dafür haben wir gemeinsam gelegt. Das ist ja
Ja,
alles,
richtig.
was darauf
Ja.
aufbaut jetzt.
Ja, und das hat ja
Ja.
trotz allem steinigen Weg zum Trotz viel Spaß gemacht. Na gut, dann herzlichen Dank euch für eure Zeit. Und für dieses kleine Interview.
Danke dir.
Und ja,
Gerne.
dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald.
Bis
Ciao.
bald.
Ciao, ciao.
Das war Kopfgefühl Recruiting. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bin kurz mal weg, weil hier ist ein kleines Unwetter. Ich gucke nur mal, ob meine Fenster alle zu sind.
Mach das.